Hallo und herzlich willkommen hier zum Energate News Update, dem Podcast der Energiewirtschaft. Mein Name ist Ruben Bartke und bei mir sind heute aus der Energate-Redaktion Lisa Marx und Ron Heinen. Hallo ihr zwei.
Hallo zusammen.
Hallo.
Und ihr habt Themen mitgebracht hier in diesem Podcast, mit denen ihr euch in dieser Woche beschäftigt habt. Wir können, glaube ich, sagen, von Sommerloch ist bei uns in der Redaktion noch nicht viel zu sehen und zu hören. Wir haben wahnsinnig viel aufgeschrieben in dieser Woche, Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, die wir diskutiert haben. Und zwei habt ihr dabei, reden wir gleich mal drüber. Und vielleicht steigen wir auch direkt ein mit einem Thema, was uns hier in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal schon beschäftigt hat. Wir müssen uns an die Begrifflichkeit vielleicht noch ein bisschen gewöhnen. Wir reden vom Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz, kurz Strom-VKG. Früher hieß das mal Kraftwerkssicherheitsgesetz. Manche sagen auch einfach Kraftwerksstrategie. Aber die alten Begrifflichkeiten sind verbraucht, offenbar. Und deswegen reden wir vom Strom-VKG, wo in dieser Woche eine Anhörung im Bundestag stattgefunden hat. Und Lisa, du hast dieser Anhörung zugehört. Und worum ging es da nochmal? Und was war vielleicht auch so ein bisschen der Anlass für diese Anhörung?
Ja, genau. Also wir sind noch nicht, wie du gesagt hast, wir sind noch nicht im Sommerloch angekommen, denn der Bundestag tagt ja auch noch bis Anfang Juli und drum ist diese Ausschusssitzung auch recht wichtig, weil es war jetzt quasi die letzte Chance für Experten aus der Energiebranche, für Verbände, für Unternehmen, nochmal ihre Meinung und ihre Punkte zu diesem Gesetz einzubringen. An sich ist das ein Standardverfahren. Es gibt immer wieder regelmäßig Ausschüsse zu verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, auch in dieser Woche zum Beispiel zum Gebäudemodernisierungsgesetz, aber das ist eine andere Causa. Und es wird relativ jetzt eng, damit das Strom-VKG noch beschlossen wird. Wie gesagt, der Bundestag tagt zum letzten Mal am 10. Juli und dann muss es auch beschlossen werden, wenn es vor der Sommerpause noch durchgehen soll. Und die Verbände haben jetzt im Vorfeld nochmal ihre Chance genutzt und verschiedene Punkte angemerkt, die sie noch als wichtig erachten, die geändert werden müssen. Und drum war das doch eine relevante Sitzung des Ausschusses. Und im Kern ging es vor allem um diesen Höchstwert, der in den Ausschreibungen, die ja noch dieses Jahr beginnen sollen, gelten soll, weil der zu niedrig angesetzt ist und damit keine Investitionssicherheit besteht, beziehungsweise es schwierig wird, Gaskraftwerke zu diesem Höchstpreis wirtschaftlich darzustellen und den funktionierenden Business Case daraus zu bauen. Und darum hat sich vor allem diese Diskussion oder diese Anhörung gedreht. Und
der Höchstwert, das heißt, das ist sozusagen für die Ausschreibung, das ist ja auch organisiert als eine Auktion, den höchsten Wert, den man sozusagen bieten kann. Und der wiederum ist sozusagen obere Grenze von Geboten und bestimmt damit auch sozusagen das obere Limit, der was man mit so einem Kraftwerk sozusagen für die Stromproduktion verdient. Ne? Das ist also für nachvollziehbarerweise für die Kraftwerksbetreiber ein sehr wichtiges Thema.
Exakt, das ist ein enorm wichtiges Thema und der Höchstwert in den Ausschreibungen soll sich auf 173.000 Euro pro Megawatt pro Jahr installierte Leistung belaufen. Und wie du schon richtig gesagt hast, Ruben, das kann man eben maximal bekommen. Und aus Sicht, da sind sich eigentlich wirklich alle einig, dass das nicht reicht. Und die Gründe dafür sind recht vielfältig. Es gibt gestiegene Kosten, Arbeits- und Inbetriebnahmekosten gehen rauf. Man rechnet auch damit, dass die Kosten allein für die Materialien und für die Bauteile, also zum Beispiel für Gasturbinen, einfach steigen, weil die Nachfrage steigt. Es gibt geringere Möglichkeiten, am Strommarkt Erlöse zu erzielen. Das sind alles die Sachen, die sich dann einfach auf die Kosten auswirken und wo die Branche einfach befürchtet, dass das einfach nicht realistisch und wirtschaftlich darstellbar ist. Und man muss nämlich auch nochmal einbeziehen, dass ja so eine Inbetriebnahme bis oder von der Genehmigung bis zur Inbetriebnahme mehr 5 Jahre vergehen können, wo eine enorme Kostenunsicherheit da ist, gerade wenn man auch geopolitisch schaut, Lieferkettenunsicherheiten, Zölle etc. Es ist einfach alles sehr dynamisch. Da hat man eben große Sorge dafür und es kommt noch was anderes hinzu. Man weiß auch noch nicht und darauf hat der Bundesrat bereits im Vorfeld von dem Ausschuss hingewiesen. Man weiß ja auch noch nicht, was macht denn der Agnes-Prozess. Hier ist man ja in Verhandlungen über Einspeisenetzentgelte und wenn das so zum Tragen kommt, wird das auch für Kraftwerksbetreiber einfach teurer. Heißt, es muss dann auch eingepreist werden in die Gebote und da befürchtet man eben, dass man überhaupt nicht zu Rande kommt mit diesem Höchstwert, genauso wie natürlich auch die Umstellung auf Wasserstoff etwas kosten wird und auch die technischen Anforderungen und jetzt kommt ein weiterer Schritt dazu, die technischen Anforderungen an die Momentanreserve, die gefordert ist im Strom-VKG. Auch das wird etwas kosten, die Kraftwerke dahingehend auszurichten. Und genau, von dem her ist man sich hier wirklich über alle Lager hinweg, egal ob erneuerbaren Vertreter oder die Länderkammer, also der Bundesrat oder eben auch wirklich die klassischen Kraftwerksbetreiber, alle sind sich einig, das ist zu wenig, das geht nicht. Natürlich jetzt kann man schon ein bisschen die Zeichen der Zeit lesen, dass der Bundesrat, wie gesagt, auch schon dieses Argument hervorgebracht hat und die Bundesregierung zu diesem Vorschlag erstmal nicht zugestimmt hat. Das ist, wie gesagt, noch vor der Ausschusssitzung passiert. Heißt, die Meinung nach dem Ausschuss kann sich ja nochmal ändern. Aber man kann das schon auch durchaus, es ist nicht unerwähnenswert, dass hier schon mal abgelehnt wurde.
Okay, ja. Das ist natürlich schon spannend. Man könnte jetzt reflexartig als Journalist sagen oder als auch neutraler Beobachter, ja, die Branche will mehr Geld, ja, aber wir reden hier ja von einer Auktion, wo es ja auch um einen Wettbewerb geht. Das heißt, der Günstigste bekommt den Zuschlag. Was würdest du sagen, welche Relevanz hat denn überhaupt dieser Höchstwert in dieser Auktion? Also, kommt der überhaupt zum Tragen?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen in Anführungszeichen erstmal der kontraintuitive Punkt, dass schon auch im Ausschuss besprochen wird, dass zum Beispiel ein Vertreter von ENBW durchaus davon ausgeht und das deckt sich auch sonst mit den Einschätzungen aus der Branche, dass der Höchstwert, wenn er angehoben wird, nicht unbedingt erreicht wird. Es wird diese Auszahlung davon wirklich zu diesem Extrem, sagen wir mal, dazu wird es nicht unbedingt kommen. Aber es geht halt darum, dass man ja wirklich einen fairen Wettbewerb in diesen Ausschreibungen will. Und darum sind auch große Kraftwerksbetreiber, wie zum Beispiel die ENBW, bemüht. Zumindest wirkte es so im Ausschuss. Und dafür braucht man diesen Höchstwert, der angehoben werden muss, weil damit die Eintrittsschwelle für eine Bietervielfalt, also für möglichst unterschiedliche Bieter, einfach geringer ist. Und man sich davon mehr Wettbewerb verspricht. Und man geht sowieso davon aus. Es sind so viele Projekte angekündigt, beziehungsweise so viele Betreiber haben angekündigt, sich an den Ausschreibungen beteiligen zu wollen. Es hängt jetzt nur noch so quasi an den Umständen, zu welchen Bedingungen sie teilnehmen, dass es einen intensiven Wettbewerb geben wird. Also daran bestand in dem Ausschuss überhaupt kein Zweifel, dass man Sorge davor hat, dass es hier keinen intensiven Wettbewerb geben wird. Und darum ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich der Höchstwert so abgerufen wird, doch relativ gering. Aber man braucht ihn eben, um die Eintrittshürden geringer zu halten, auch für kleinere Betreiber und um eine Bietervielfalt zu gewährleisten. Und das ist ja wiederum doch sehr wichtig, weil man hier ja nicht nur in der Branche, sondern auch vom Bundeskartellamt aus große Sorgen hat, dass nicht genug Wettbewerb sein könnte, sondern dass es sich auf wenige große Anbieter, die heute schon eine enorme Marktmacht haben, konzentriert. Und eigentlich will man das ja vermeiden. Von dem her wäre es vielleicht sinnvoll, da nochmal drüber nachzudenken.
Was ich da noch ganz spannend finde, um mal kurz so einen Einwurf machen zu können, diese 173.000 Euro, die kommen ja auch irgendwo her, wenn die jetzt so umstritten sind, aber im ersten Effekt auch verteidigt wurden in diesem Ausschuss. Also was ist denn die Idee hinter diesen 173.000 Euro? Wo kommt dieser Wert überhaupt her? Der wird ja irgendeine Relevanz gehabt haben, zumindest mal.
Ja, ich muss dir gestehen, ich weiß nicht ganz genau, wo diese 173.000 Euro herkommen. Es ist wohl schon so, dass es sich an internationalen Kapazitätsmechanismen ausrichtet, dass es wohl man international Recherche betrieben hat. Aber wie gesagt, da ist es ja jetzt so, dass zum Beispiel der BDW auch ganz klar sagt, man kann das international nicht mehr vergleichen, weil wie gesagt, Deutschland hat einfach ganz andere Anforderungen, die Kosten sind gestiegen etc. Von dem her hinkt der Vergleich mittlerweile einfach. Aber der Transparenz halber, ich muss gestehen, ich habe nicht so in die Untiefen recherchiert, dass ich jetzt wüsste, wo ganz genau diese 173.000 herkommt. Aber ich will auch noch mal sagen, wie gesagt, die 173.000, sie sind nicht so umstritten. Sie sind mehr, dass man einfach sagt, man braucht es, um den Wettbewerb anzukurbeln und um hier wirklich Sicherheit zu haben für etwas, was wir so bislang halt in Deutschland nicht hatten. Ich glaube, es geht mehr darum, Sicherheit zu schaffen und faire Marktbedingungen. Und ob dieser Wert dann wirklich so oft abgerufen wird, ist die andere Frage. Von dem her, genau, es war auch eine sehr sachliche Diskussion.
Okay, also ich glaube, ich habe herausgehört, es geht ja da auch so ein Stück weit darum, das hast du deutlich gemacht, Lisa, um Wettbewerb. Dass wir einen Wettbewerb in diesen Ausschreibungen haben wollen und eine möglichst breite Akteursvielfalt. In dem Kontext gab es ja noch einen anderen Streitpunkt. So habe ich das in deinem Artikel wahrgenommen. Da ging es um eine mögliche Mengenbegrenzung pro Bieter. Das, so wie ich es verstanden habe, geht es dann darum, dass ein Bieter nur einen bestimmten Anteil einer Auktion bezuschlagt bekommen kann. Kannst du uns das erklären? Was sind da die Hintergründe?
Ja, genau. Also diese Forderungen kommen vor allem auch zum Beispiel vom VKU, der ja auch eben Stadtwerke vertritt, die teilweise ja auch kleinere oder mittlere Player in diesem ganzen, in diesem Marktsegment sind. Auch der BNE hat sich, glaube ich, zuvor mal dafür ausgesprochen. Auch die sind ja immer sehr für den Wettbewerb, plädieren sehr stark für Wettbewerb und sind ja auch insgesamt große Kritiker der Kraftwerkstrategie. Aber diese 10% kommen nicht nur aus Branchensicht, sondern wie gesagt, auch das Bundeskartellamt hat Sorge, dass zu wenig Wettbewerb sein könnte, weil die Marktmacht sich schon jetzt eben auf große Anbieter konzentriert. Und auch die haben tatsächlich diese 10% vorgeschlagen. Es ist genauso, wie du gesagt hast, Ruben, dass man 10%, also dass pro Bieter nur 10% maximal des Gesamtvolumens in den Ausschreibungen vergeben werden darf. Genau, und so möchte man das begrenzen. Hier gab es kleine Differenzen, dass der VKU das zum Beispiel nochmal sehr stark betont hat. Der BDIW hingegen sieht das nicht ganz so streng. Der ist nicht unbedingt dafür, dass man sagt, ja, man wird den fairen Wettbewerb dadurch erreichen, dass man eine starre Begrenzung pro Bieter hat. Dafür ist der BDIW nicht. Kommt vielleicht auch nochmal drauf an, welcher Verband natürlich welche Mitglieder hat. Aber wo man sich sehr ähnlich ist oder auch übereinkommt, ist, dass es natürlich noch andere Maßnahmen braucht, um Wettbewerb zu garantieren. Und da zum Beispiel ist man sich einig, dass man sagt, naja, okay, man muss bei den Sicherheiten ansetzen, die müssen realistisch gestaltet sein, auch für kleinere und mittlere Anbieter und auch eine Absenkung dieser Nichtrealisierungspönale, also das der Strafe, wenn ein Kraftwerk dann doch nicht gebaut wird, das muss auch abgesenkt werden. Also hier gibt es schon auch noch andere Stellschrauben, wo sich dann wiederum die großen Vertreter der Energiewirtschaft auch wirklich sehr einig sind. Und da wird eben auch gefordert, dass man da nochmal nachbessert, weil der jetzige Gesetzesentwurf, gerade auch mit Blick auf die Zeit, die ja noch ist bis zu den ersten Ausschreibungen, dass man da einfach nochmal nachbessern muss.
Aber für mein Verständnis, der aktuelle Gesetzentwurf, so wie er vorliegt, der enthält keine Mengenbegrenzung. Das ist bislang nicht vorgesehen, wird aber von einzelnen Akteuren gefordert.
Exakt, so ist es, ja.
Gut, und dann gibt es ja noch sozusagen das Thema, ist ein bisschen ausgelagert, aber spielt da komplett mit rein, der Speicherstreit, ja. Und da hat der BVES, der Branchenverband der Speicher, sich in dieser Woche zur Kraftwerksstrategie auch zu Wort gemeldet. Und der möchte eine Beschwerde bei der EU-Kommission einlegen, mit Blick auf das Strom-VKG. Was ist denn da schon wieder los?
Ja, genau. Also das ist eigentlich ja nur nochmal eine Bekräftigung dessen, was wir ja jetzt die ganzen letzten Wochen oder man könnte vielleicht auch schon Monate sagen, gesehen haben. Da geht es immer noch um diese 10-Stunden-Regelung, beziehungsweise die 10-Stunden-Regelung hat ja auch den Speicherbetreibern und Speichervertretern gar nie so an sich aufgestoßen. Es gab immer schon die Position von verschiedenen Stakeholdern, die gesagt haben, an sich können wir 10 Stunden liefern, also 10 Stunden durchgehend die Leistung bereithalten, falls es eine Dunkelflaute gibt und dann auch wirklich abrufbereit sein. Das können Batteriespeicher eigentlich. Zumindest gab es diese Meinung von verschiedenen Betreibern und auch der BVES, also der Speicherverband, der jetzt Klage einreichen will beim der Beschwerde einreichen will bei der Europäischen Kommission. Auch der sagt, die 10 Stunden sind nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist, dass dann innerhalb von einer Stunde wiederum die Leistung erneut bereitstehen muss. Und das ist ein Problem. Batteriespeicher können nicht innerhalb von einer Stunde wieder voll aufgeladen sein, um gleich wieder neue Kapazität bzw. Leistung bereitzustellen. Und sieht die Speicherbranche schon einfach eine Diskriminierung und eine fehlende Technologieneutralität und keinen fairen Wettbewerb, also keinen diskriminierungsfreien Wettbewerb. Und dagegen wollen sie eben Beschwerde bei der EU-Kommission einlegen. Und letzten Endes ist die EU-Kommission ja dafür zuständig, das Ganze zu notifizieren. Und auch das bringt durchaus zeitliche Brisanz mit sich, weil, wie gesagt, die Sommerpause tritt jetzt dann ein. Im September sollen die ersten Ausschreibungen sein. Die EU braucht auch nochmal Zeit, um das Ganze zu bestätigen. Und wir werden sehen, was dann bei dieser Beschwerde rauskommt. Aber ja, das zielt nochmal auf die fehlende Technologieoffenheit ab, die ja schon vielfach auch im Vorfeld geäußert wurde mit Blick auf diese 10 Stunden oder 10-1. Stundenregelung.
Okay, wir sehen bei diesem Gesetzesvorhaben, gibt es noch zahlreiche Punkte, an denen noch Diskussionsbedarf besteht. Aus ganz verschiedenen Richtungen kommt das ja dann teilweise auch. Dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal darauf gucken, auf den Zeitplan. Ja, du hast gesagt, das Gesetz steht ja jetzt sozusagen kurz vor der Verabschiedung, wenn es denn tatsächlich vor der Sommerpause in Kraft treten soll. Das ist der Plan. Und damit die erste Auktion schon im September, das ist gar nicht mehr so lang hin, wenn man auf den Kalender guckt, dann soll die ja stattfinden. Ist das noch ein Zeitplan, den du, Lisa, für realistisch hältst? Also kriegen wir diese ganzen Diskussionen jetzt innerhalb kürzester Zeit eingefangen, um das Gesetz in trockene Tücher zu bringen?
Ja, also bisher ist der Zweifel, so wie ich das gelesen habe, bisher ist der Zweifel in der Branche, dass es nicht machbar ist, doch recht gering. Alle sind eigentlich bestrebt, dass das jetzt wirklich durchgeht und dass es einfach verlässlich bei dieser September-Ausschreibung bleibt. Also ich denke schon, dass das so kommt, auch mit, wenn es nochmal Anpassungen geben sollte. Das wirkt zwar jetzt erstmal viel, aber es sind ja doch mit Anbetracht dessen, wie groß dieses Gesetz ist, eigentlich auch nicht mehr so viele Anpassungen. Der Punkt ist, wovor man schon warnt oder was man nochmal ein bisschen auch sagen muss, was die Verbände auch in der Anhörung nochmal angesprochen haben. Man muss aufpassen, wenn man diese Ausschreibungen im September stattfinden lässt und das Ganze noch nicht von der EU bestätigt ist, könnte das natürlich eine Rechtsunsicherheit bringen. Und das muss man dann mitbedenken, wie die Ausschreibungen ausgestaltet sind. Also zum Beispiel können Zuschläge zurückgegeben werden, ohne dass irgendwelche Strafen oder Folgen drohen. Oder wie will man mit diesem Risiko umgehen, dass es keine finale Rechtssicherheit gibt? Und das muss eben mitbedacht werden. Aber zum Beispiel, wie gesagt, auch, ich habe es ja eingangs erwähnt, man ist noch so ein bisschen dran, dass man kritisiert, wie die Momentanreserve ausgestaltet ist, beziehungsweise die Anforderungen an die Momentanreserve. Auch hier ist es schon so, dass die Verbände sagen, okay, das muss unkomplizierter gelöst werden, aber das muss jetzt vor allem auch in der Zeit, die noch vorhanden ist, gelöst werden. Und ja, genau, also man macht schon auch Abstriche bei den Forderungen, sage ich mal, oder ist um ein praktikables Regelwerk bemüht und um praktikable Forderungen mit Blick auf die verbleibende Zeit. Aber ja, es könnte passieren, dass man aufpassen muss bei den Ausschreibungen, wie Rechtssicherheit hergestellt werden kann, wenn die EU noch gar nicht ihr finales Go gegeben hat, weil die BNSA bereitet ja auch die Ausschreibungen schon vor, obwohl wir noch im parlamentarischen Verfahren sind.
Also da ist zeitlich gesehen ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wir bleiben da am Ball. Wir schauen uns das genau an. Herzlichen Dank, Lisa. Wir haben noch ein kleines weiteres Thema hier auf dem Zettel. Bevor wir uns damit beschäftigen, machen wir eine kleine Unterbrechung.
Wie sieht Deutschlands Energiezukunft aus? Statt nur Prognosen von Expertinnen zu hören, bauen wir gerade ein Szenario mit der Community. Bei Energie miteinander fragen wir zum Beispiel, wie entwickelt sich der Strombedarf und wie wird er gedeckt? Und wo unterscheiden sich bei dir Wunsch und deine Prognose? Die Ergebnisse vergleichen wir mit den offiziellen Szenarien für 2045, wie sie gerade für die Netzplanung genutzt werden. Mach mit! Über www.energiemiteinander.de.
So, wir sind wieder da und ich hatte es vielleicht bereits angekündigt, Genau weiß ich es nicht mehr. Es ist warm. Im zweiten Themenblock wollen wir uns ein Stück weit beschäftigen mit dem Smart Meter Rollout. Ein kleiner Dauerbrenner hier in diesem Podcast. Und da gibt es sozusagen einen neuen Twist, der das Thema nochmal neu auf die Agenda setzt. Ron, damit hast du dich in dieser Woche beschäftigt. Und wir reden über die Strombinnenmarktverordnung der EU, die auch sich mit dem Thema Smart Meter Rollout beschäftigt. Was kannst du uns dazu sagen?
Genau, vor, ich glaube, 2,5 Wochen ist es jetzt mittlerweile her, ist ein Entwurf einer Strombinnenmarktverordnung der EU geleakt worden. Da ist relativ viel Stoff drin. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Themen, die wir in Zukunft mit Sicherheit auch noch bearbeiten werden. Aber ein Thema, was vor allem in Deutschland sofort für Aufmerksamkeit gesorgt hat und auch bei uns für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist eine Passage, die den EU-Mitgliedstaaten vorschreiben würde, eine verbindliche Mindestquote beim Smart Meter Rollout zu erreichen. Das hat natürlich eine gewisse Brisanz, weil Deutschland ist bekanntlich beim Smart Meter Rollout in Europa auf dem vorletzten Platz. Und diese Quoten, die die EU dann verordnen würde, sind relativ anspruchsvoll, zumindest bei dem jetzigen Stand, den wir in Deutschland erreicht haben.
Du sagst es, da sind wir so ein bisschen hinten dran. Und jetzt haben wir erlebt, dass wir bei dem Thema, zumindest kann man glaube ich sagen, Bewegung in die Sache reingekommen. Ja? Kannst du uns ein Stück weit ein Gefühl dafür geben, was diese Vorgaben der EU, also was das genau für Vorgaben sind und was die für Auswirkungen auf die bestehenden Vorgaben, die es ja schon gibt, wie das sich das auswirken würde?
Ja klar, also eigentlich ist es auch sehr einfach und sehr kurz zusammengefasst. Der Leak sieht vor, dass bis Ende 2030 50% Smart Meter Rollout erreicht werden müssen. Gesamt-Rollout, nicht Pflicht-Rollout, wie wir in Deutschland führen. Und bis Ende 2033 mindestens 65% aller Endkunden dann ein intelligentes Messsystem haben müssten. Wie gesagt, das ist vor allem für Deutschland relevant. Ich glaube, in halb Europa guckt man auf diese Verordnung und denkt sich so, ja, das haben wir doch schon vor 5 Jahren erreicht, also ein bisschen zugespitzt ausgedrückt. Aber Deutschland liegt die Gesamtquote, zumindest laut der letzten Erhebung der Bundesnetzagentur, gerade mal bei 5,5%. Wir haben ja schon mittlerweile schon sehr, sehr häufig über den Smart Meter Rollout auch hier im Podcast gesprochen. Deutschland geht ja so seinen Sonderweg mit dem Pflicht-Rollout ab 6000 kWh. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der auch das Ganze jetzt brisant macht, weil Deutschland müsste, sollte diese Verordnung wirklich kommen, halt seinen gesamten Rollout, der jetzt schon wirklich seit Jahren geplant ist und der jetzt auch so ganz langsam ins Rollen kommt, halt irgendwie überdenken, reformieren, anpassen. Und das ist auch die Sorge, die aus der Branche zu hören war.
Okay, genau. Und du hast ja in dieser Woche dich umgehört, in der Branche ein paar Stimmen eingefangen, wie das so gesehen wird, wie auch die Realisierungswahrscheinlichkeit wahrgenommen wird. Was ist dir so hängen geblieben an Reaktionen, die du wahrgenommen hast?
Genau, ich glaube, ich würde das mal so zweiteilen zwischen klassische Energieakteure, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und dann vielleicht die, ich nenne es jetzt mal New Kids on the Block, wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die NPALs und 1,5 dieser Welt, so würde ich das mal unterscheiden generell. Und die klassischen Messstellenbetreiber waren sich eigentlich sehr einig, dass so ein Vorstoß keine gute Idee wäre für den deutschen Rollout. Ich habe es mal so mit 4 Argumenten, die eigentlich alle gebracht haben, zusammengefasst. Wenn du willst, gehen wir da einmal so ein bisschen durch. Das erste Argument wäre, dass der Pflicht-Rollout nun halt endlich Fahrt aufgenommen hat. Wir erinnern uns, 20% bis Ende 25 war das Ziel. Das hat man erreicht. Mittlerweile ist jetzt ein halbes Jahr um seitdem. Die neueste Erhebung der Bundesnetzagentur ist bislang noch nicht erschienen. Also wir wissen jetzt gerade auch nicht, wie weit wir weiter sind. Aber in der Branche wird eigentlich immer wieder gesagt, wir kommen ganz gut voran mit dem Pflicht-Rollout. Und wenn jetzt regulatorische Veränderungen kämen, dass man diesen Pflicht-Rollout anpassen muss, da ist die Sorge sehr groß, dass man dann sogar wieder an Fahrt verliert. Kerstin André, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, hat dazu zu uns gesagt, es ist zu befürchten, dass neue europäische Zielvorgaben den Rollout nicht beschleunigen, sondern eher verzögern würden. Und das, finde ich, ist so ein Zitat, was stellvertretend für sehr viele Netzbetreiber und grundzuständige Messstellenbetreiber zu hören war. Also das passt eigentlich ganz gut Also das ist so eine Sorge. Anpassungen sind immer schwierig umzusetzen, vor allem in Deutschland, wo alles immer sehr kompliziert gemacht wird. Und da ist die Sorge, wir verlieren dann sogar wieder an Fahrt.
Und die anderen Argumente?
Der zweite Punkt ist auch so ein bisschen in diesem Fahrwasser zu sehen. Wir haben ja den Hochlauf von Aufdach-PV, den Hochlauf von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Und das führt ja bereits zu steigenden Einbauzahlen. Und da ist eigentlich die Erwartung in der Branche, dass das in Zukunft auch noch zunehmen wird. Und am Ende ist der Einbau eines Smart Meters irgendwo auch Kundenwunsch. Also der Kunde entscheidet sich entweder durch den Kauf einer PV-Anlage oder durch ein Hems oder was auch immer, dafür einen Smart Meter anzulegen oder entscheidet sich für einen optionalen Kundeneinbau. Aber eigentlich ist es aus Sicht der Branche eine Kundenentscheidung, einen Smart Meter einbauen zu lassen. Und das sollte gewürdigt werden aus Sicht der Branche. Auch da habe ich wieder so ein Zitat, was so ein bisschen stellvertretend ist. Ein VKU-Sprecher sagte uns gegenüber, es sei unverständlich, weshalb nun eine höhere von der EU-mandatierte Rollout-Quote existieren solle, wenn der Kundenwunsch eigentlich gerade ja da ist, dass das eingebaut wird oder eben auch nicht. Das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ne? Also nicht jeder möchte einen Smart Meter haben. Es ist nicht für jeden sinnvoll, einen Smart Meter zu besitzen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Mehrfamilienhäuser, wo das derzeit noch ein Thema ist, was viele überhaupt nicht beschäftigen dürfte. Der dritte Punkt, ich versuche das jetzt ein bisschen schneller zu machen. Der dritte Punkt ist auch relativ einfach erklärt. Der Full Rollout ist volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, ist ein Argument, was immer wieder zu hören ist. Deswegen gibt es ja auch sozusagen den Pflicht-Rollout in Deutschland, eben weil Deutschland ein sehr großes Land ist, mit vielen Einwohnern, verschiedene Bevölkerungsstrukturen, wo wie gelebt wird, hat ja auch total einen Einfluss darauf, ob sich ein Smart Meter lohnt oder nicht. Und da ist eigentlich die einheilige Meinung, volkswirtschaftlich ist es nicht sinnvoll, einen Full Rollout zu fahren, Entschuldigung, weil das wäre es am Ende, ein Full Rollout. Diese 65% würden darauf hinauslaufen, dass man einen Full Rollout machen muss. Die Bundesnetzagentur hat das zum Beispiel gesagt, dass der Behörde keinen Studien oder Berechnungen vorliegen, dass ein Full Rollout volkswirtschaftlich effizienter sei als der Pflicht-Rollout, so wie jetzt geplant ist. Und der BDEW hat auch darauf verwiesen, dass es in der Vergangenheit mehrere Überprüfungen des, ich sag jetzt mal, deutschen Sonderwegs gegeben hat. Und das müsste man respektieren, könne man es nicht einfach ändern.
Ja, es ist natürlich eine interessante Konstellation, dass ausgerechnet die größte Volkswirtschaft Europas da jetzt so ein Stück weit auf der Bremse steht beim Thema Rollout. Und das du hast es gesagt, Ron, der Rest der EU schaut da gelassen auf diese Vorgabe. Es wirft kein gutes Licht an der Stelle auf uns, wo wir uns doch so gerne als Vorreiternation betrachten. Aber das Thema hatten wir hier auch schon zur Genüge diskutiert, glaube ich. Es führt ja alles auf eine Frage hinaus, ja. Und Ron, die würde ich dir auch gerne stellen. Ist dieses Ziel denn mit vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Jahre, hältst du das für erreichbar, dass wir tatsächlich auf 65% Rollout-Quote bis 2033? Schaffen wir das?
Also sollte das so kommen? Das ist, fragst du jetzt mich oder fragst du die Branche? Das ist so ein bisschen die Frage. Die Branche ist da zwiegespalten. Die klassischen Netzbetreiber, deren Argument ich gerade auch aufgezählt habe, sagen nein, das ist eigentlich nicht zu schaffen. Wenn wir es schaffen sollten, dann nur unter riesigen volkswirtschaftlichen Belastungen. Also es sei einfach nicht sinnvoll. Es sei ein riesiger Kraftakt, das wahrzuhören. Fragt man jetzt aber diese 1,5 NPALs, die wettbewerblichen Messstellenbetreiber, die sehen das natürlich anders. Die sagen, nein, nein, wir können das natürlich schaffen und wir sind auch bereit dafür. Und das ist auch das Argument, was die bringen, dass diese EU-Verordnung ein Weckruf sei. Das hat zum Beispiel Bastian Girol von Octopus Energy mir gegenüber gesagt, dass dieser Entwurf ein überfälliger Realitätscheck sei. Also das hast du ja auch schon angedeutet. Ein bisschen verwunderlich ist, dass wir da in Deutschland so hinterherhingen. Ne? Ist es zu schaffen? Ich glaube, ehrlich gesagt, so wie die Regeln derzeit sind, nicht. Es ist auch die Frage, ob es sinnvoll ist. Aber wie gesagt, Octopus Energy hat zum Beispiel nochmal den Smart Meter Light Ansatz ins Spiel gebracht. Da ist ja die Idee, dass die Steuerbarkeit dann bei optionalen Einbaufällen nicht gegeben ist, sondern dass das Gerät einfach im 15-Minuten-Takt auszählt. Das wäre auf jeden Fall deutlich günstiger. Das ist ja das Modell, was schon so länger diskutiert wird. Das wurde auch im Energiewende-Monitoring überprüft. Da wurde es eigentlich ziemlich kritisiert und in der Folge hat auch das Bundeswirtschaftsministerium gesagt, Smart Meter Light wird es in Deutschland nicht geben. Also eigentlich ist die Diskussion so ein bisschen abgefahren, aber es gibt da halt immer noch Vertreter, die daran festhalten, eben weil ein Unternehmen wie Octopus Energy, aber auch Techium 1,5, die brauchen ja die Smart Meter, um ihr eigentliches Geschäftsmodell betreiben zu können. Die sind ja nur Messstellenbetreiber geworden, damit die Smart Meter an die Menschen bringen, um dann ihr eigentliches Geschäftsmodell, nämlich das Geschäft mit den Hemds und so weiter, fahren zu können. Und das ist natürlich die Diskussion, in der wir uns da befinden. Ne?
Okay, und da ist auch klar, dass solche Marktakteure dankbar sind für jede Anregung, die da von außen kommt, diesen Prozess, diese Durchdringung mit intelligenter Messtechnik zu beschleunigen. Das ist dann sehr gut nachvollziehbar. Und du hast es gesagt, wir reden hier von einem Leak der Strombinnenmarktverordnung. Das heißt, da ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wir sind da sehr gespannt, wie die Diskussion da weitergeht. Denn das wird sie, das ist, glaube ich, recht klar. Und wir werden das natürlich auch weiter verfolgen. Jetzt haben wir natürlich noch viele andere Themen in dieser Woche diskutiert. Das waren jetzt wirklich nur zwei, die sich, glaube ich, für eine breitere Diskussion auch wirklich sehr gut geeignet haben. Aber um nochmal so ein Stück weit den Scheinwerfer nochmal zu lenken auf das, was wir sonst noch so alles gemacht haben. Unsere Kollegin Stefanie Dirks war auf der Intersolar, die nicht mehr allein Intersolar heißt, sondern große Fachmesse in München zur Photovoltaik, zur Energiespeicherung, Elektromobilität und so weiter. Da gab es sehr viele interessante Einblicke, was die Branche da gerade bewegt und was sich auch alles tut. Das werden wir jetzt hier heute nicht verhandeln, aber das lässt sich natürlich auch alles bei uns nochmal nachlesen. Wir haben diese Woche viel geschrieben, viel gelesen über RWE, die anstreben, die Mehrheit am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu übernehmen. Ein Thema, über das sich auch vortrefflich diskutieren lässt. Auch da haben wir viel Lesestoff anzubieten. Und gerade aktuell heute erscheint bei uns bei energetmessenger.de ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden des ostdeutschen Netzbetreibers EDIS, einer Regionaltochter des E.ON-Konzerns. Patrick Wittenberg heißt der Mann, wo es wirklich auch nochmal um alle Themen geht, die wir im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb gerade diskutieren. Es geht auch um den Smart Meter Rollout, den wir gerade schon diskutiert haben. Natürlich geht es auch um die Frage der Netzanschlüsse, Netzanschlussbegehren, die Patrick Wittenberg sehr umtreiben. Es geht um den Redispatch-Vorbehalt, der diskutiert wird auf politischer Ebene. Das ist auch nochmal nachzulesen bei uns. Und mit diesen kleinen Lesetipps würden wir uns dann, glaube ich, auch schon verabschieden. Und Lisa, Ron, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Das war sehr spannend und, glaube ich, auch sehr mit sehr viel Einsichten verbunden. Wir bleiben an all diesen Themen dran. Wollt ihr noch was sagen?
Ich würde ein schönes Wochenende wünschen. Trinkt viel, es ist heiß. Ja, macht's gut.
Kommt gut durch das Wochenende und ab an den Badesee.
Sehr gute Idee. Alles klar. Dankeschön. Herzlichen Dank für an alle Zuhörenden für die Aufmerksamkeit. Und wir verabschieden uns und wünschen eine gute Fahrt. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.